Damals gab es 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut, heute weit über 3 Millionen. Es ist immer noch so, dass Bildung abhängig ist vom Einkommen der Eltern.
Er ist nicht der bekannteste Berliner CDU-Politiker, aber meiner Meinung nach der spannendste. Er kritisiert offen seine eigene Partei, Ex-Kanzlerin Merkel oder sogar Friedrich Merz.
Wir schaffen das, da habe ich mich mal gefragt, wen meint sie denn? Und sie meinte uns, die es schaffen müssen, die Ehrenamtlichen und die sozialen Einrichtungen, die das Problem auffangen. Das haben wir 2015 natürlich gemerkt. Und dann hat sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes das Stadtbild verändert. Auf einmal kamen unglaublich viel Geflüchtete. Die Brennpunktgebiete wie Marzahn-Hellersdorf oder so, die sind dann überflutet worden, überreizt worden mit diesen Herausforderungen.
Er selbst ist kein klassischer Parteisoldat, sondern hat vor über 30 Jahren das christliche Kinder- und Jugendwerk Die Arche gegründet. In Berlin-Hellersdorf. In dem Viertel, in dem die Armut nach dem Mauerfall besonders spürbar war.
Weil ich einen Ort schaffen wollte, wo Liebe und Beziehung der Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist und nicht irgendwelches Programm.
Heute habe ich den Gründer und Pastor Bernd Siegelkow zu uns bei uns zu Gast bei der Jungen Freiheit. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, die erste Frage, die sich mir stellt: Sie kandidieren für die CDU jetzt. Warum?
Warum? Also ganz ehrlich, 2024 war so das Jahr, wo mir der Kragen geplatzt ist. Ich kämpfe ja schon seit vielen Jahren gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Kinderarmut, versuche mich für Menschen einzusetzen, die nicht so eine große Lobby haben, und habe damals ein Buch veröffentlicht, das heißt Das Verbrechen an unseren Kindern, und habe nochmal Ross und Reiter benannt, wer auch ein bisschen Schuld hat an dieser ganzen Situation und wie wenig passiert ist, aber auch Lösungsansätze. Und ich dachte so, jetzt kommt der große Wurf, die Politiker kommen jetzt und sagen, hey, das geht so nicht, oder sie sagen gute Vorschläge. Und im Grunde kam niemand außer Carsten Linnemann, der hatte mich gerade damals mit Michel Friedmann in seinen Podcast eingeladen und musste mir im Grunde bei vielen Dingen, die ich gesagt habe, recht geben. Dann passiert aber nichts. Dann sah ich die Ampel, die immer weiter scheiterte, und dachte so, 20 Jahre wirst du gefragt, ob du nicht in die Politik gehst. Jetzt gehe ich, weil ich einfach was verändern will, weil ich in meinem Land, in dem ich lebe, Gerechtigkeit sehen möchte und mehr Demokratie. Und dann bin ich in die CDU eingetreten, und dann war mir relativ schnell klar, ich möchte nicht nur irgendwo in der Ecke sitzen, sondern ich möchte was tun. Und dann habe ich gefragt, und dann hat man gesagt, okay, da wird ein Posten sozusagen frei, du kannst kandidieren für Marzahn-Mitte. Ich wollte was ganz anderes, aber ich habe gesagt, okay, das mache ich dann.
Ich bin tatsächlich heute durch Ihren Wahlkreis gefahren und sah dann Ihre großen Plakate, und da steht groß drauf: Kümmern statt quatschen. Jetzt haben Sie sich aber über 30 Jahre doch gekümmert. Und jetzt kommen Sie in einen Betrieb, wo Quatschen großgeschrieben wird, kann man so sagen, oder?
Na gut, am Ende des Tages wird man an seinen Früchten erkannt. Und die Früchtchen, ja, sage ich immer, die erkennt man heute schon. Und es gibt ja viele Früchtchen, die viel zu labern haben, aber am Ende des Tages kommt nichts raus. Und ich bin jetzt nicht der typische Politiker, nicht der typische Parteipolitiker vor allem nicht, sondern derjenige, der versucht, mit Worten die Taten zu verbinden. Wir waren als Organisation die einzige Organisation, die während den Lockdown an den Türen ihrer Menschen waren, jeden Tag. Wir haben Lebensmittel gebracht, wir haben moralisch unterstützt, und wir haben eben dort auch die Enttäuschung der Menschen kennengelernt. Und beim Angriffskrieg auf die Ukraine habe ich nicht nur das größte Versorgungszentrum in Marzahn-Hellersdorf für die vielen Ukrainer gehabt, sondern eben die Frauen mit ihren Kindern auf meinen Hof gelassen über Stunden, damit sie miteinander austauschen können. Und mir war es immer wichtig, nicht nur den Finger in die Wunde zu legen, sondern die Lösung zu zeigen, wie können wir schnell und unkompliziert den Menschen helfen, ohne sie zu überfahren.
Das erste Mal von der Arche habe ich mitbekommen, man muss sagen, in dem Kontext, wir sind Zugezogene, wir sind nicht Ur-Berliner, aber das erste Mal, als ich von der Arche mitbekommen habe in unserem Bezirk, ist, ich habe mir eine Reportage angeschaut aus dem WDR. Die wurde 2006 gedreht von einem kleinen Dominik.
Naja, Zirkus ist nicht.
Zirkus ist nicht, genau. Und der seine kleine Schwester, die dreijährige Schwester, beschützt hat, für sie wie ein Vater, Ersatzvater war. Und der war selber erst 7 oder 8, ich weiß nicht. Und dann gab es ja diese Szene, wo er bei ihnen da gegessen hat in der Arche. Und da habe ich auf einmal einen anderen Jungen erkannt, und das war mein Nachbarsjunge. Also Nachbar mittlerweile im Erwachsenenalter. Und aus ihm ist was geworden. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, und da habe ich erst verstanden, was für einen Einfluss die Arche doch in dem Bezirk hat, dass sie viele Menschen, die dort leben und mittlerweile ein geregeltes Leben führen, doch aus absolut ärmlichen Verhältnissen kommen und vielleicht auch dank Ihnen da rausgekommen sind.
Ich treffe jeden Tag auf der Straße bei meinem Wahlkampf, ich kandidiere ja Marzahn-Mitte, ehemalige Arche-Kinder. Wir sind ja eine relativ große Einrichtung, wir haben viele Biografien verändert. Und vor einigen Jahren schrieb mir ein junger Mann: Danke, Bert, dass du meine Kindheit gerettet hast. Und das erlebe ich auf der Straße, dass viele Erwachsene auf mich zukommen und sagen: Hey, du bist doch Bernd aus der Arche. Danke, dass du, als wir Kinder waren, immer gut für uns warst. Wir haben in dem Fall viel erreicht, sag ich mal, und haben versucht, nicht die Menschen zu verurteilen, weil in der Anfangszeit haben immer die Leute gesagt, naja, ihr füttert die Kinder, weil die Eltern zu faul sind, die verrauchen und versaufen das Geld. Und da habe ich mir gesagt, vollkommener Quatsch, weil wenn so viele Eltern das Geld versaufen würden, dann würden wir ein ganz anderes gesellschaftliches Problem haben. Es sind halt ungleiche Chancen in unserer Gesellschaft und das merkt man letztendlich beim Kind. Denn wenn wir nur vom Bildungsstand angucken, dann ist die Bildung unserer Kinder abhängig vom Einkommen der Eltern und vom Förderverein der Schulen. Und wenn die Kinder im Brennpunkt leben, dann leben viele dieser Kinder mit dem gleichen Hintergrund zusammen. Und die Herausforderungen sind groß und das haben wir eben über viele Jahre, nicht nur in Hellersdorf, sondern die Arche ist ja mittlerweile deutschlandweit groß und stark, sag ich mal, haben wir erkannt und versuchen dort sehr individuell zu helfen. Unter anderem dem Dominik, der ja schon damals eine Mutter mit 4 Kindern hatte, die mit 29 Jahren vor der Kamera stand und gesagt hat, nach ihren Lebenswünschen, sie sagte, ich wünsche mir nichts, ich wünschte mir nur meine Jugend zurück. Sie war so, als wenn sie jetzt bald sterben würde, vom Typ her. Sie hatte sich selber aufgegeben, keine Hoffnung, keine Chance. Und das Gleiche hat sie ihren Kindern suggeriert, weil ihr auch als Kind niemand eine Chance gegeben hat.
Wie waren überhaupt die Anfänge? Wollen wir jetzt mal weg von der Politik. Wie hat das Ganze überhaupt angefangen in Marzahn?
Also erstmal bin ich selber in Armut groß geworden. Meine Mutter ging, als ich 6 Jahre alt war, und bei uns spielten 2 Dinge zusammen eine Rolle, nämlich die finanzielle Armut und die emotionale Verarmung. Ich saß nie auf dem Schoß meiner Eltern, bei uns gab es keine Liebe. Viele Jahre später habe ich mich entschieden, Christ zu werden, weil mir jemand gesagt hat, es gibt jemand, der mich liebt, der sprach von Gott, aber davon hatte ich gar keine Ahnung, aber das fehlte mir in meinem Leben und ich wollte immer etwas für Kinder tun, damit es ihnen besser geht als mir. Und nach meiner kaufmännischen Ausbildung habe ich dann mein Theologiestudium mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit gemacht und kam dann 1991 in den kinderreichsten Bezirk in Europa, nämlich nach Hellersdorf, um dort für junge Leute eine Veranstaltung zu machen, weil eine Kirche dort eine Jugendkirche gründen wollten. Völlig blauäugig. Und ich war dann bei den Kids gewesen und habe gemerkt, die brauchen was ganz anderes als Kirche. Die brauchen Menschen, die sich in sie investieren über viele Jahre und bei ihnen sind. Die Kirche ging, ich kam und begann dann sozusagen in meinem Wohnzimmer mit 20 Kindern die erste Arche, weil ich einen Ort schaffen wollte, wo Liebe und Beziehung der Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist und nicht irgendwelches Programm.
Aber ist das denn ein Widerspruch, Kirche und Nächstenliebe in dem Fall, wie sie die leben? Oder
überhaupt
die
nicht.
Die anderen würden doch sagen, sie sind der perfekte Christ, der die Nächstenliebe auslebt, oder nicht?
Na gut, der perfekte Christ bin ich ganz bestimmt nicht, weil ich bin auf der Straße groß geworden und ich habe einen ganz anderen Hintergrund und ich bin heute auch vielleicht eher der Dynamischere. Ich sage den Leuten auch meine Meinung, auch wenn ich Christ bin, sehe auch nicht immer alles nur optimistisch. Ich rede auch Klartext, wo mancher vielleicht sagen würde, hey, du solltest vielleicht ein bisschen verbindender sein als Christ. Da habe ich eine andere Einstellung, weil ich bin vielleicht auch eher der ruppige Typ, deswegen komme ich auch so gut mit den ruppigen Leuten bei mir in der Einrichtung klar. Ja, natürlich, der Auftrag der Kirche ist Nächstenliebe, dahin zu gehen, wo die Menschen sind und verloren gehen, sag ich mal, so wie es die Bibel sagen würde. Aber ich habe in der Anfangszeit sehr oft erlebt, dass dann befreundete Pastoren mich so von oben bis unten angeguckt haben und gesagt haben, na Bernd, machst du immer noch deine Kinderarbeit so mitleidig? Ne?
Dann habe ich immer gesagt,
ich beerbe wenigstens keine reichen Witwen. Am Anfang war das schon nicht so ganz einfach, dass da ein Pastor seine ganzen Ämter aufgibt und sich irgendwelchen Kindern hingibt, die niemals in ihrem Leben Kirchensteuern zahlen werden und der Kirche auch nichts bringen würden. Das hat sich geändert, sag ich mal. Heute sehen die Menschen auch in den Kirchen das anders und sagen, wow, da ist einer, der da hingegangen ist, wo es eben schwierig ist. Und viele sind gekommen und haben dann auch gesagt, das könnten wir nicht. Da herrscht ein anderer Ton. Das sind andere Leute. Ich weiß nur, als ich einen meiner ersten Gottesdienste gehalten habe, und ich sage das ganz offen, da rief ein Teenager, ein Mädchen, die ein ganz fürchterliches Leben hatte, die kam auch zum Gottesdienst. Und dann waren einige ihrer Freundinnen da und sah mich und schrie dann einmal quer durch diesen Raum, hey Bernd, du alte Fotze, wie geht's dir? Also diese klassischen Christen guckt mich alle an und sagt, was hier ist los? Und dann habe ich gesagt, Leute, das ist ihr ganz normaler Umgangston. Bleibt ganz easy, so spricht die eben. Aber das ist eben auch die Herausforderung. Ich sag mal, wenn man im Brennpunkt arbeitet, dann bremst. Und da muss man eben sich mit Schutzkleidung bekleiden, innerlich gesehen, bildlich gesehen.
Schwierig am Anfang. Was waren da für Schwierigkeiten bei der Gründung?
Naja, schwierig war natürlich, dass ich nicht in Auftrag einer Kirche gekommen bin, im Auftrag des Staats. Also ich habe das ja erstmal ganz alleine gemacht. Ich musste erstmal Leute finden, die das gleiche Interesse hatten wie ich, weil heute ohne Verein wird man nichts, ne? Dann wird man immer ein bisschen komisch angeguckt. Und dann habe ich eben Leute gefunden, die ein ähnliches Anliegen hatten und habe dann mit 7 Personen oder 9 Personen einen Verein gegründet, dann mit dem Ziel, sich um Kinder zu kümmern. Was nicht so ganz einfach war, weil man ist ja immer der Außenseiter und ich wollte eben immer auch eine christliche Einrichtung sein, dass man das auch lesen kann und auch bei uns immer reingucken kann. Und die Anfangszeit war ganz häufig so, es wollten Kinder in die Arche kommen, aber dann haben die Eltern gesagt, ihr geht nicht zu Christen. Hm. Und da musste sich der Ruf erstmal verändern. Ich meine, Hellersdorf ist 1986 entstanden, überwiegend junge Familien, die mit Kirche und Gott gar nicht anfangen konnten. Wir wollten ja auch nicht missionieren, aber wir wollten eben diese Grundprinzipien, diese christlichen Werte der Liebe, der Toleranz, das Mitmenschliche, den anderen höher achten als sich selber, das wollten wir in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Aber den Leuten nicht das Gefühl geben, wir wollen euch jetzt in die Kirche bringen und missionieren. Mittlerweile ist die Arche vielleicht ein Gütesiegel für Kirche und Christen. Das hat sich sehr verändert.
Ich stelle mir das schwer vor und im Gespräch davor haben Sie auch gesagt, also man ist in einem Bezirk, wo die PDS regiert hat, so kann man sagen, über Jahre lang, ja, gerade erst alles ist zerfallen, die Mauer ist gefallen, die Armut bricht ein und die Partei, die für das kleine Volk da ist und den kleinen Mann vertritt, sieht sich hier konfrontiert mit jemandem von außerhalb, der überhaupt nicht deren Werte teilt und versucht jetzt genau ihre Arbeit zu übernehmen. Wie wurde das aufgenommen?
Also natürlich war die Herausforderung sehr groß, weil die damalige politische Meinung war ja, der Staat muss alles richten, da kann ja. Ich irgendwie eine Privatperson kommen und dann auch noch ein Christ kommen und hier irgendwas durcheinander bringen. Und augenscheinlich war es dann auch so, dass man immer so gesagt hat, nein, wir haben überhaupt keine Armut im Bezirk und der Bernd Sickelko, der schafft hier einen schlechten Ruf, obwohl ich schon unglaublich viele Kinder in der Einrichtung hatte. Ich hatte 480 Kinder teilweise, die nur zum Mittagessen gekommen sind. Ich meine, das ist ja auch aufgefallen, aber man wollte das eben nicht so wahrhaben. Das hat eben nicht in dieses Stadtbild gepasst, sag ich mal. Und dann noch jemand, der Klartext redet, der keine Hand vor den Mund nimmt, dem die Medien auch nachlaufen, weil er eben auch immer ein Schaufenster war. Ich glaube, das war auch die Herausforderung damals politisch gewesen in der Anfangszeit. Zumindest, dass wir eben viele Herausforderungen hatten. Das ging hin bis dahin, dass ich Morddrohungen bekommen habe. Jetzt nicht von Politikern, auch sehr anonym, aber es war klar, aus welchem Lager die kommen. Oder E-Mails, wo dann drin stand, verlassen Sie diesen Bezirk. Oder mein Auto wurde 2-mal demoliert, wo die Polizei gesagt hat, da wurde nichts geklaut. Das war ein klarer Anschlag, auch gegen sie. Und mir war klar, das ist jetzt auch eine Herausforderung für mich und auch bestimmte Herausforderung für die anderen, auch für die Politik letztendlich. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der jemand verurteilt, aber ich habe von Politikern damals der PDS gehört, wir haben bestimmt 40 oder 50% ihrer Stimmen verloren, weil sie hier in diesem Bezirk sind und eben Dinge benennen, die wir nicht haben. Und dann hatte damals die Stadträtin so eine Art Studie machen lassen, dass es gar keine hungernden Kinder, in Anführungsstrichen, so wie es die Presse geschrieben hat, in Marzahn-Hellersdorf gab, und hatte dann diese Studie, wollte sie dann veröffentlichen, und hat dann festgestellt, dass ich tatsächlich recht hatte. Und ich musste dann zu einer dieser Versammlungen im Bezirksamt und musste dann einen Vortrag halten, weil ich ja recht hatte mit dem, was ich immer gesagt hatte. Und als ich dann fertig war mit meinem Vortrag, dann sagte die Stadträtin, da sieht man mal wieder, dass die Eltern Schuld haben, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Und dachte ich, wow, wenn man mit diesem Problem so umgeht, diese Blauäugigkeit, auch das hat sich heute verändert, die Sicht über bedürftige Kinder oder herausgeforderte Familien, da ist schon, kann man heute mehr drüber sprechen, das ist schon salonfähig geworden. Aber die erste Zeit war für mich manchmal eine Kriegszeit, wo ich morgens aufgewacht bin und habe immer gedacht, was passiert denn jetzt als nächstes, wo kommt denn wieder irgendwas?
Aber wie war es wirklich am Anfang? Ich stelle es mir wirklich schwer vor, man gibt einen Job auf, die Finanzierung ist unklar. Irgendwo muss ja das Geld herkommen für die Einrichtung, für das Essen. Das Essen muss ja regelmäßig da sein. Das heißt, jemand muss es jeden Tag kochen. Das heißt, ich brauche Leute, die da das auch machen. Ja, wie funktioniert das?
Es war unglaublich schwer, weil am Anfang war ja niemand da, außer dieser kleine Verein, diese paar Leute. Und erstmal in meinem Wohnzimmer, ich bin viel auf die Spielplätze gegangen, habe mich mit den Kindern beschäftigt, die da waren. Dann haben wir ein bisschen Geld zusammengekratzt, damit wir so eine kleine Miete in so einem kleinen Laden bezahlen können. Der war aber gleich viel zu klein. Dann bekamen wir so ein verrotteten Jugendclub angeboten vom Bezirk, den wir dann mieten konnten, der günstiger war als dieses Fotogeschäft, wo allerdings nur kaltes Wasser war und jedes Mal, wenn man in den Raum reinkam, roch es ein bisschen nach dem Abfluss. Aber wir haben das in Kauf genommen, weil wir wollten einfach was machen. Und dann hatte ich dann eben festgestellt, dass es eben Kinder gibt, die Hunger haben. Dann bin ich auf die Straße gegangen vor die Alice-Salomo-Fachschule und habe eine Woche lang Mittagessen verteilt an Kinder, die aus der Schule kamen, und habe das begleiten lassen von der Berliner Morgenpost, die darüber einen großen Bericht geschrieben haben. Und wir haben dann gleichzeitig die Kinder gefragt, warum sie bei uns essen und nicht zu Hause und ob sie überhaupt ein Essen bekommen. Und in dieser Woche waren ungefähr 200 Kinder da gewesen. Und davon bekamen überhaupt nur ein Drittel zweimal in der Woche eine warme Mahlzeit. Und es war klar, wir müssen was machen. Das schrieb der die Morgenpost, das bekam das Fernsehen spitz. Dann kam ein Report aus Mainz zu mir und hat dann mich ein paar Tage begleitet und machte dann über mich die erste Sendung, die hieß Der verrückte Pastor aus Berlin. Und daraufhin haben sich Leute gemeldet, die uns dann Finanzen gespendet haben, damit wir das machen können. Sonst wären wir genauso schnell wieder weg gewesen. Mhm. Da war eine Frau dabei, die hat an dem gleichen Abend, wo sie es im Fernsehen gesehen hat, 40.000 D-Mark damals überwiesen. Und hätten wir dieses Geld nicht bekommen, ich habe immer nur mit 20 Kindern gerechnet, die zum Essen kommen, aber es waren ja dann relativ schnell über 100. Und das ging dann so weiter. Dann kam der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesrepublik im Juni 2001 raus. Und vorher war ich immer der Exot und anschließend war ich der Experte. Und dann rannten bei mir eigentlich noch bis zum heutigen Tag die Medien jeden Tag ein und aus. Und das machte uns bekannt und half natürlich nicht nur die Kinder in Hellersdorf zu versorgen, sondern viele andere Einrichtungen in Deutschland zu öffnen.
Sie sagen, Sie sind Experte und deswegen frage ich Sie dann auch, was sind eigentlich die ausschlaggebenden Faktoren, damit dass ein Kind in Armut gerät?
Na, wir haben ja diese drei großen Gruppen von Familien, die von Armut, Kinderarmut betroffen sind. Der größte Punkt sind die Alleinerziehenden, dann kommen die Migranten und dann kommen die Großfamilien. Wir haben natürlich das Problem, dass viele Alleinerziehende schaffen es einfach nicht, über die Runden zu kommen. Hellersdorf war immer einer der Bezirke, der sehr, sehr viel Alleinerziehende hatte und auch sehr junge Mütter mit relativ vielen Kindern. Wir haben auch immer noch, ich glaube, die größte Teenager-Schwangerschaftsrate von ganz Berlin. Also wir haben sehr viele, sehr junge Mädchen und Frauen, die Kinder bekommen. Nicht, weil sie nicht verhüten, sondern weil sie Kinder wollen. Okay. Weil sie eben häufig auch das Gefühl haben, ich bekomme von zu Hause wenig Liebe. Da geht es auch immer nur um Existenzkampf. Ich möchte jemand, der mich liebt, und denken dann mit dem Baby, es kommt erstmal was zurück, aber erstmal muss man was geben. Und dann beginnt ein Kreislauf, der eben nicht weitergeht. Und wir haben eben auch sehr viele Aufstocker. Das heißt, unsere Alleinerziehenden sind nicht faul, die gehen arbeiten, aber müssen nebenbei noch zum Jobcenter gehen und ihr Leben alimentieren lassen, weil sie eben nur 30 Stunden arbeiten. Und das ist schon der Fehler. Ich sage immer, man sollte eigentlich das Jobcenter, das Geld, was der meistens Frau zusteht, dem Arbeitgeber überweisen, und dann müsste es mit dem Gehalt ausgezahlt werden. Das würde dann der Mutter oder dem alleinerziehenden Vater Perspektive und Würde geben und nicht, er hat immer das Gefühl, ich muss betteln und muss mein Leben alimentieren, so wird die Arbeit subventioniert. Gibt ein ganz anderes Bild auch für die Kinder. Und dann gibt es eben die große Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund, die auch in der Regel mehr Kinder haben, die auch nicht alle arbeiten gehen. Und das haben wir 2015 natürlich gemerkt. Hellersdorf hatte bis dahin einen Migrationsanteil von 2,9%. Und dann hat sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes das Stadtbild verändert. Auf einmal kamen unglaublich viel Geflüchtete, weil man hatte in Berlin nicht verteilt. Die guten Bezirke Zehlendorf und Dahlem sind ja ein bisschen von den Asylantenheimen ausgenommen worden. Aber die Brennpunktgebiete wie Marzahn, Hellersdorf oder so, die sind dann überflutet worden, überreizt worden mit diesen Herausforderungen. Und am Ende des Tages, und Sie hatten am Anfang von Angela Merkel gesprochen, die ich auch kritisiert habe, schon vor vielen Jahren, als sie sagte, wir schaffen das. Da habe ich mich mal gefragt, wen meint sie denn? Und sie meinte uns, die es schaffen müssen, die Ehrenamtlichen und die sozialen Einrichtungen, die das Problem auffangen. Und dadurch hat sich im Prinzip alle 5 Jahre unsere Arbeit auch verändert, weil immer wieder neue Kinder gekommen sind und immer neue Herausforderungen. Und jedes Kind, jede Kultur bringt ja auch etwas mit, wo man sich auch drauf einstellen muss. Fragen, auf die man früher sich gar nicht mit beschäftigt hat, zum Beispiel das Essen. Ja, früher konnten wir alles kochen. Auf einmal hast du denn jüdische Menschen, hast du muslimische Menschen, die zum Beispiel kein Schweinefleisch essen, oder wir haben in manchen Einrichtungen Hindus. Und dann war ich in einem Ferienlager und sag, du, wenn du Spaghetti Bolognese machst, bitte nicht mit Schwein. Und dann sitzt da so ein Junge, kriegt der Spaghetti Bolognese, wo ist da drauf? Ist Schwein? Ich sage, nee, ist nicht Schwein, ist Rind. Und dann schiebt er den Teller weg. Ich sage, was machst du denn? Und er sagt, ich bin Hindu. Okay, nicht drüber nachgedacht. Aber das sind so die Herausforderungen, die dann manchmal auch ganz lustig sind.
Okay, also das heißt, Also die Armut hat zum einen darin die Wurzeln, dass viele Mütter oder Väter alleinerziehend sind. Und zweitens sagen sie, jetzt haben wir tatsächlich eine Armutsmigration im Bezirk. Das heißt, die Leute kommen schon und sind quasi arm mit den Kindern. Viele, viele, die sind ja auch viel kinderreicher, ne? die zu uns in den Bezirk kommen. Und man sieht das tatsächlich auch im Bezirk.
Gut, ist nicht nur der Bezirk. Ne? Also ich will jetzt nicht nur das auf Marzahn-Hellersdorf schieben. Natürlich. Ich erlebe das ja in ganz Deutschland, auch in ganz Berlin merken wir diese Herausforderungen, die neu sind. Damit müssen wir umgehen lernen.
Ja, aber wie sehen Sie das? Sie haben jetzt so ein bisschen getrennt Kirche und Ihre Aktivität oder sagen, die Kirche macht nicht das, was wir machen. Aber machen Sie das jetzt einfach intrinsisch aus sich heraus oder ist doch der Glaube am Ende Ihre Motivation?
Also wenn ich keinen Glauben hätte, würde ich heute nicht mehr hier sitzen, weil wir arbeiten im Brennpunkt und im Brennpunkt brennt es. Wir haben, ich weiß nicht wie viel, 15, 16 Kinder in den letzten 30 Jahren sind gestorben. Bei dem Amoklauf in München waren 3 Arche-Jugendliche dabei. Das Mädchen Chantal in Hamburg, das an der Methadonvergiftung gestorben ist, war ein Archekind. Der Vater, der sich und seine 3 Kinder in Meißen Weihnachten vor 1,5 Jahren umgebracht hat, war eine Archefamilie. Wir haben mit allem zu tun. Und dann muss ich sagen, wenn ich kein Fundament hätte, dann bräuchte ich jeden Tag einen Psychologen, zu dem ich laufe, der mich wieder aufbaut. Deswegen hilft mir mein Glaube. Und manchmal.
Aber würde man da nicht klar genau da sagen, okay, wo ist denn der Gott?
Naja gut, das ist immer die falsche Frage. Wir suchen ja immer einen Schuldigen. Es ist ja nicht Gott, wenn ich jetzt die Bibel richtig verstehe, es ist ja nicht Gott, der die Not zulässt, sondern es ist der Mensch, der die Not macht. Und deswegen gehe ich ja in die Politik, um auch ein bisschen darauf hinzuweisen, dass wir auch politische Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit es diese Armut nicht mehr gibt. Ich meine, 2001, hatte ich eben gesagt, war der erste Armutsbericht der Bundesregierung. Damals gab es 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Heute weit über 3 Millionen. Da ist ja politisch nichts passiert. Da hat sich ja keine Partei mit Ruhm bekleckert im Kampf gegen Kinderarmut. Im Gegenteil, während den Wahlkämpfen sind viele Politiker gekommen und haben sich mit mir fotografieren lassen. Aber am Ende des Tages habe ich immer gesagt, wo sind die Ergebnisse? Was machen wir heute? Wo ist die Veränderung? Es ist immer noch so, dass Bildung abhängig ist vom Einkommen der Eltern. Kinder sind heute ein unkalkulierbares Armutsrisiko. Wir sprechen über Renten, aber wir sterben aus als Deutsche, weil wir gar keine Kinder mehr bekommen, weil jeder, mit dem ich mich unterhalte, sagt, wie kann man in diese Welt noch Kinder setzen oder in dieses System oder in Deutschland überhaupt. Und wird dann schwierig. Und wenn ich die Kinder nicht mehr im Fokus habe, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass Kinder wie Könige behandelt werden, sondern eben als eine Gruppe, die nicht wählen darf, dann haben wir unsere Entscheidung über unsere Kinder selber getroffen. Denn überlegen Sie mal, wir haben in Deutschland im Grunde gar keine Bodenschätze. Aber wir haben Kinder. Aber für die tun wir auch nichts genug. Also im Prinzip machen wir alles falsch.
Aber dann, da ist ja nicht diese Diskrepanz zu sagen, okay, Kinder sind ein Armutsrisiko. Sie sagen es ja selber. Und das sagen ja auch dann die Menschen, die keine Kinder haben wollen. Gleichzeitig sagen sie, sie sind eine Bereicherung. Ja,
aber sind sie ja auch. Ich meine, Ein reiches Land sollte man doch eigentlich an seinem Kinderreichtum ausmachen. Denn wenn wir für unsere Kinder gesorgt haben, wir sind ja so immer so typisch deutsch, die sagen, Kinder sind unsere Zukunft. Das ist immer der größte Quatsch, den ich höre. Weil man redet dann immer nur vom wirtschaftlichen Faktor. Erstmal sind Kinder unsere Gegenwart. Und was ich heute nicht in sie investiere, bekomme ich auch raus, auch als Zukunft. Aber diese Zukunft ist eben nicht rosig. Wir sind die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Manche würden jetzt sagen, oh, so ein Schwach, das waren wir mal. Ja, wir sind es immer noch. Aber trotzdem brauchen wir in Deutschland 5 Generationen, um aus der Armut rauszukommen. Wie kann denn das funktionieren in einer Gesellschaft, die eigentlich eine Wohlstandsgesellschaft ist? Wir sind eigentlich das Land der Dichter und Denker. Ja, hier entstammen unglaubliche Größen aus unserem Land. 33% aller 15-Jährigen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. In vielen Schulen wiederholen 30% der Erstklässler die erste Klasse. Und wenn wir so weitergehen, 65.000 Schulabgänger jedes Jahr ohne Schulabschluss, das sagt doch was. Und das liegt nicht an einer Flüchtlingswelle und das liegt nicht an Migranten. Das hatten wir schon vor 2015. Ja, wir unternehmen nur nichts dagegen, weil wir Kindern nicht den Wert zusprechen, den sie eigentlich haben.
Jetzt sind Sie ja selber aus einer Armut raus, ne? Und irgendwann mal war doch der Punkt, Sie sagen, mit 16 kam jemand und sagt zu Ihnen, weißt du, dass es jemanden gibt, der dich liebt? Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Also erstmal bin ich auf St. Pauli groß geworden in Hamburg, also dem größten prostituierten Viertel von Europa. Und dann kommt ein Kerl auf mich zu und sagt, weißt du eigentlich, dass es gibt, jemand, der dich liebt, den würde ich am liebsten auf die Fresse hauen. Ja. Aber für mich war das eigentlich eher so, das war so wie so ein Stich ins Herz. Auf einmal war mir klar, Alter, ja, also mir war es als Kind ja nicht so bewusst, Kinder sind ja irgendwie Gewohnheitstiere, ne? Bei mir zu Hause herrschte viel Gewalt und wenn ich aus der Schule kam, dann habe ich den Haushalt gemacht und dann bin ich raus auf die Straße. Das war im Prinzip mein Zuhause und abends bin ich wieder nach Hause und dann habe ich da geschlafen und fertig. Aber mir war auf einmal so klar, Liebe ist etwas, was mir fehlt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will diese Liebe, weil der sprach dann von Gott, aber wie gesagt, von dem hatte ich keine Ahnung und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst gebetet und dann wurde ja nicht erstmal was anders. Aber zumindest war da eine Hoffnung da, dass sich etwas verändert. Und natürlich habe ich dann auch andere Menschen kennengelernt, habe ich auch zum ersten Mal Christen kennengelernt, die auch sehr hart sein können, weil ich war immer der Junge von St. Pauli in einer Kirche, wo die Leute schon, das ist so wie heute in der Politik, ich bin der nicht Parteipolitiker, sondern der von außen kommt mit seiner Meinung, mit seinem klaren Reden, mit seinen konsequenten Handeln, der manche Dinge gar nicht so sieht wie Parteipolitiker und so war es eben auch. Ich kam als junger Straßenjunge in eine Gemeinde mit seiner ganzen Art, mit seinem großen Maul manchmal vielleicht, ja, ich habe auch Dinge anders ausgedrückt und das war eine Herausforderung, aber es hat mir im Prinzip das Leben gerettet.
Und kommen wir zurück zur Arche, da hört es ja nicht auf. Mittlerweile, glaube ich, brauchen Sie bis zu 28 Millionen Euro im Jahr?
Bei 11.000 Kindern am Tag.
Wie finanziert, also woher bekommen Sie das Geld?
Da frage ich mich auch jeden Tag. Wir leben nur von Spenden. Das heißt, wir haben 3 Kitas in Deutschland, die werden natürlich durch staatliche Mittel bezahlt. Und wir sind an 2-3 Schulen mit der Ganztagsbetreuung. Das wird natürlich vom Staat bezahlt. Aber diese 28 Millionen brauchen wir für die 11.000 Kinder, die jeden Tag unsere Archen besuchen. Und die teilen sich so auf, dass die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte sind Unternehmensspenden, die allerdings auch gerade nicht immer so stark sind, weil die Unternehmer merken natürlich auch, dass die Spritpreise steigen und dadurch gehen die Spender auch immer wieder ein bisschen zurück und privat.
Aber sind das wirklich Spender aus Berlin und Umfeld, sondern wirklich deutschlandweit dann?
Wir haben deutschlandweite Spender, genau. Bei der Summe 28 Millionen, die 7 Einrichtungen, die wir in Berlin haben, finanzieren sich nicht ausschließlich durch Berliner Spenden.
Und staatliche Zuwendungen bekommen Sie gar keine?
Na, wir beantragen manchmal so für Ausflüge oder sonst irgendwas so kleine Summen. Da kriegen wir manchmal etwas, aber sonst das Gros, das wird nicht bezahlt. Ne?
Ja, und jetzt sind Sie der, wie ich anfangs erwähnt habe, schon der große Kümmerer. Jetzt werden Sie damit nicht konfrontiert. Sie sagen, also von Leuten aus dem Bezirk, warum gehst du jetzt in die Politik? Ich meine, da passiert doch nichts. Da kann man doch nicht sagen. Und Sie sind doch der beste Beweis, dass man eben außerhalb der Politik wirklich was erreichen kann.
Ja, das begegnet mir tatsächlich. Mir begegnen noch viele andere Dinge, die noch viel deutlicher sind. Die Leute
wie zum Beispiel?
Du bist in der CDU. CDU ist scheiße, aber dich finden wir geil. Und dann sage ich immer, gut, dann mach das Kreuz in einer richtigen Stelle. Man muss sich natürlich immer wieder mit diesen ganzen Bundesthemen auseinandersetzen und auch die Frage dann beantworten, ist es wirklich der richtige Weg für dich in die Politik? Und dann sage ich immer, ja, ich habe über 30 Jahre lang gesellschaftlich gekämpft und ich glaube, ich habe auch viel erreicht, auch mit 12 Büchern und mit vielen anderen Dingen. Und aber ich möchte dem nochmal eine Krone aufsetzen. Ich möchte den Menschen, die keine Stimme haben, auch politisch eine Stimme geben und vielleicht auch ein bisschen in der Politik das schlechte Gewissen, das schlechte soziale Gewissen sein. Hm. Und deswegen mache ich das. Und dann kommen natürlich immer wieder so diese Fragen, aber als Einzelperson kannst du doch diesen Parteienwust nicht durchbrechen. Und dann sage ich den Leuten, naja, als ich vor 30 Jahren anfing, war ich auch allein. Und hätte ich mir das damals gesagt, dass eine Einzelperson nichts erreichen kann, dann hätte ich nicht weitergemacht. Aber guck dir an, was geschehen ist. Ich habe das damals nicht gewusst, wo sich's hin entwickelt, weil das ist jetzt auch schwindelerregend. 400 Angestellte, 500 Ehrenamtliche, 11.000 Kinder. Und jetzt in der Politik, es ist natürlich ein Unterschied. Ja? Früher war ich irgendwie auch vom Gefühl ein bisschen freier. Und ich merke natürlich, dass ich nicht mit allem, was ich sage in der Öffentlichkeit oder dass ich eben dort auch anecke in der Partei, weil ich eben auch Klartextredner bin und ich habe auch meine klaren Vorstellungen. Und wenn die Bundespolitik meinen Wahlkampf schwer machen, weil sie eben Reformen auf den Weg bringen, die meine eigenen Arbeit schaden oder die Gespräche auf der Straße schaden, überlegen wir mal, wenn wir das mit den Minijobs jetzt umsetzen, was machen wir mit den ganzen Rentnern, die bis 70 und noch länger arbeiten sollen und dann auf Minijobbasis gehen oder in der Gastronomie oder in meine eigenen Einrichtungen. dann schadet mir das in letzter Instanz. Oder eine Pflegereform, wo wir, oder Rentenreform, wo man dann den Leuten, die jahrzehntelang eingezahlt haben, sagen muss, okay, nicht nur eure Renten werden versteuert, sondern es wird den Leuten immer schlechter gehen. Wir reden noch gar nicht über Altersarmut von alleinerziehenden Müttern, die auf uns zurollen wird wie eine Welle, die wir gar nicht bezahlen können. Und dann denke ich manchmal, ja, unsere Politiker ganz oben brauchen mehr Bürgernähe, um mal zu hören, was tickt bei den Bürgern nicht. Und ich meine jetzt nicht die einzelnen Kandidaten, die auf der Straße stehen und Wahlkampf machen, die diese Gespräche führen oder die Parteibüros haben, wo die Leute hingehen können, um ihre Fragen zu stellen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, da werden Themen angesprochen, die sind einfach nicht durchdacht, weil man nicht auf die Leute hört, die eigentlich betroffen sind.
Sie haben sogar, also die Politik der CDU strahlt ja bei Ihnen auch auf Ihrem Wahlkampf aus. Also sprich die Bundespolitik, aber auch die Landespolitik, würde ich sagen, genauso.
Klar.
Mit den ehemaligen, oder der ist noch amtierende Bürgermeister Wegner, oder aber auch mit Merz und seinen Eskapaden, sage ich mal, oder Äußerungen und Unglaubwürdigkeiten bei seinen Lügengeschichten, sage ich mal jetzt ganz offen. Und Sie haben da auch neulich einen Post abgesetzt auf Instagram, da haben Sie geschrieben, es hilft nur noch beten. Wie bringen Sie das zusammen? Sie wollen jetzt aktiv werden, aber am Ende sagen Sie, es hilft, also ist Ihre Hoffnung doch nur beim Gott oben im Himmel.
Man schmeißt es manchmal schnell hin, sagt, da hilft jetzt nur noch beten. Ja. Für mich ist das nicht schnell hingeschmissen, weil ich glaube, dass wir auch in der Politik lernen müssen, viel selbstkritischer zu sein, zu schauen, was kommt bei den Leuten an. Und wenn ich einen Bundeskanzler habe, der den Menschen sagt, ihr seid faul, ihr seid Nörgler, und ich nicht wertschätze, dass das eigentlich meine Arbeitgeber sind, ja, die haben mich gewählt. Und ich habe ein bisschen einen anderen Blick von Politik. Ich finde nicht, dass Politiker die Staatsoberhäupter sind, sondern sie sind die Staatsdiener. Und in erster Linie ist erstmal das Dienen angesagt, nämlich erstmal zu gucken, was ist wirklich der Bedarf. Und ich kann Menschen nicht ein Pauschalurteil an den Pranger stellen, weil die meisten Deutschen sind ja nun doch fleißig. Die sind pünktlich, die gehen ihrer Arbeit nach, die machen auch freiwillig Überstunden und lassen sich die nicht immer auszahlen und lassen sie sich auch nicht immer in Urlaub auszahlen, sondern sie tun was. Es gibt die anderen. Und da fehlen immer diese 3, 4, 5 Nachsätze, auch diese Stadtbilddebatte. Friedrich Merz hatte vollkommen recht mit dem, was er sagt. Aber dann bitteschön, schieb doch diese 2 Sätze nach. Es ist doch etwas, was sich verändert. Und da gibt es Kriminalität auf der Straße. Und wir gehen nicht mehr freiwillig auf die Bahnhöfe, weil wir dort Angst haben. Und wir haben ein Problem durch die Ghettoisierung. Ja, das muss man benennen, gar keine Frage. Aber da ist eben vieles nicht da und das muss man eben auch benennen. Oder diese Selbstkritik. Man muss sich auch mal selbst kritisieren. Und da bewundere ich wirklich Gordon Schnieder, der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, der einfach mal ins Ahrtal fährt, obwohl es nicht sein Bundesland ist, und sich bei der Bevölkerung entschuldigt, was da schiefgelaufen ist. Und da hat jemand einen Arsch in der Hose und macht das. Und das fehlt mir ganz häufig. Und dann muss ich sagen, dann fehlt mir manchmal, dann kann man manchmal nur noch beten, dass die Einsicht kommt, dass Politik letztendlich etwas für die Menschen tun muss, damit sie nicht immer extremer wählen und immer nur noch in den Sack hauen. Was meinen Sie, was mir auf der Straße begegnet, wie die Leute mich manchmal anschreien und sagen, schämt euch? Und ich denke manchmal, ja, du hast recht mit dem, was du sagst. Damit greifst du mich aber nicht an, weil erstmal bin ich nicht verantwortlich für das, was da oben gerade passiert ist. Ich bin erst seit 2024 dabei und meine Motivation ist eine andere, weil ich will dir ja helfen, ich will dich ja unterstützen. Aber da ist ein Apparat dahinter, den man auch mal bewegen muss.
Sie haben in einem Facebook-Post genau das geschrieben, dass das Vertrauen weg ist von der CDU.
Nein, nicht nur von der CDU.
Generell von der Politik, würde ich sagen. Und Sie auch eine Entschuldigung haben wollen. Also die Politiker müssen in der Lage sein, sich zu entschuldigen.
Ja, das schafft doch erstmal Glaubwürdigkeit. Ich meine, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann kann ich doch zu dem Fehler stehen. Was ist denn das Problem?
Genau, das ist ja genau das, was uns fehlt, glaube ich, derzeit. Das ist, wir haben ein massives Glaubwürdigkeitsproblem in der Politik.
Definitiv, das sehen nur die wenigsten ein. Nehmen wir jetzt mal den Bundeskanzler, Friedrich Merz. Er war ja ein guter Oppositionsführer, deswegen haben ihn ja auch so viele Leute vertraut. Dann macht er einen Fehler, indem er diese Schuldenbremse auslöst, obwohl er vorher gesagt hat, das mache ich nicht. Es war völlig klar, man muss kein Ökonom sein, um auszurechnen, dass es ohne Schuld nicht gegangen wäre. Ob diese Größe hätte sein müssen, ist eine ganz andere Geschichte. Aber er hätte das ganz schnell vom Tisch bekommen, indem er gesagt hat, und das war ja nun auch augenscheinlich, Ich wollte diese alte Politik der Ampel nicht mehr. Und ich habe jetzt alles dran gesetzt, damit ich endlich gewählt werde. Und ich habe diese Schuldenbremse aufgelöst, obwohl ich schon vorher wusste, ich habe geflunkert, weil ich die Regierung übernehmen wollte, weil ich es besser machen wollte für euch. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich es gemacht habe. Aber jetzt lass uns mal sehen, wie wir da das Beste rausholen können. Natürlich wäre die Bevölkerung ein Dreivierteljahr sauer auf ihn oder ein halbes Jahr sauer. Aber er hätte sich nackt und ehrlich gemacht. Und das ist das, was die Leute hören wollen. Mhm. Auch wenn ich mich verquatscht habe, sage ich, ja, habe in dieser Stadtbilddebatte, wurden mir drei Chancen eingeräumt. Aber mal zurückzurudern und sagen, ja, ich habe mich da weit aus dem Fenster gelegt und ich habe vielleicht zwei, drei Sätze nicht gesagt. Ich habe das aber gemeint, weil ich gedacht habe, ihr versteht es richtig. Mhm. Einfach mal ein bisschen zurückrudern und mal versuchen, da ein bisschen. Ich habe auch schon so manchen Post abgesetzt, wo die Leute dann auch mir auf die Füße treten könnten. Man muss es nur richtig lesen. Ja, ich greife ja keinen persönlich an. Natürlich greife ich auch meine eigene Partei manchmal an. Aber diese Selbstkritik müssen wir, ich greife auch die Arche manchmal an, ich greife auch manchmal meinen eigenen Mitarbeitern an. Das dürfen sie bei mir aber auch. Wenn ich einen Fehler mache, okay, kann ich mich hinsetzen, Alter, wenn ich es einsehe und sage, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, jetzt lass uns mal gucken, wie wir das Beste daraus machen können.
Was hat denn der regierende Bürgermeister Wegner falsch gemacht?
Also erstmal möchte ich sagen, dass das Problem ist, dass man erstmal, wenn einer einen Fehler macht, vergisst man, was er Gutes gemacht hat. Mhm. Und das, glaube ich, das ist in der politischen Debatte auch immer eine Herausforderung. Er hat sehr viel bewegt, auch in dieser Stadt, in der kurzen Zeit, wo er da war. Sprechen wir über das beste Polizeigesetz von Deutschland. Wir haben es noch nicht so umsetzen können, weil wir nicht genug Mitarbeiter und nicht die richtige Ausstattung haben. Bürokratie, sie kriegen jetzt viel schneller beim Bürgeramt einen Termin. Aber mit einem Schlag ist das alles weg, weil jemand gelogen hat oder kommunikative Fehler gemacht hat. Und auch dort hätte man früher zurückrudern können. Ich mag ihn, finde, dass er wirklich ein netter Mensch ist und schätze auch, was er gemacht hat, auch in seinem Kampf gegen Antisemitismus, Hut ab. Aber in diesem Punkt muss ich sagen, man muss früher zurückrudern. Wenn man bei einer Lüge ertappt wird oder wenn man, darf man sich nicht verrennen, man darf es nicht von einem zum anderen machen. Ich war nicht dabei gewesen, ich kann gar nicht beurteilen, ob er Tennis gespielt hat, wo er, was er gemacht hat, mit wem er telefoniert hat, will ich gar nicht werten. Aber trotzdem muss man auch als Politiker und vor allem als Politiker die Glaubwürdigkeit bewahren und wahr und offen sind. Mein Vorbild Wolfgang Bosbach hat mal gesagt, politisch korrekt ist nur die Wahrheit. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Die große Unbekannte im Bezirk bei Ihnen, aber auch in Berlin allgemein, ist die AfD.
Unbekannte? Nee, unbekannt ist sie nicht.
Also unbekannt, was sie für Prozente erreicht. Und wir haben Anhaltspunkte, dass sie stärkste Kraft wird, auch in Marzahn-Hellersdorf, weil sie es ganz knapp bei der letzten Wahl geschafft hat. Wenn man ihnen zuhört, könnte man auch meinen, da würden sie doch viel besser reinpassen als in die CDU. Wahrscheinlich werden sie auch mit solchen Argumenten konfrontiert an den Ständen, oder nicht?
Ja, ich werde natürlich, und nicht nur über die AfD, manche Leute sagen, warum bist du nicht in der AfD mit dem, was du weißt, sonst würde besser passen. Manche sagen, warum bist du nicht bei den Linken? Also ich habe wirklich dieses breite Spektrum und ich kann gar nicht sagen, was dem überwiegt. Und natürlich habe ich gesagt, ich bin in eine Partei eingetreten, wo ich die wenigsten Kompromisse machen muss und ich will in eine Partei, in der ich auch Regierungsverantwortung mit habe. Das war mir wichtig. Klar, die AfD hat natürlich den großen Vorteil, dass sie die Probleme benennt, die die anderen jahrelang verschwiegen haben, weil man hat nicht gewagt, die Themen vom Gartenzaun in die Öffentlichkeit zu bringen. Und deswegen muss man eben auch sehen, da ist eine Partei, die jetzt wächst, die auch gewählt wird, weil viel Frust da ist, weil das ist nicht die Altpartei, dem man mal eine Chance geben sollte. Ob sie es können oder nicht, will ich gar nicht werten. Es ist für mich eine demokratisch gewählte Partei, vor dem viele Angst haben. Ich habe aber viel mehr Angst davor, dass wir als, wenn wir es so nennen dürfen, Politiker der Mitte unseren Auftrag nicht mehr ernst nehmen, weil wir nur noch über die Angstthemen reden. Ich rede weder schlecht über die Linken, noch über die Rechten, noch über die Mitte, noch über sonst irgendwas. Mir ist es wichtig, gute Politik zu machen. Und wenn wir wieder an dem Punkt kommen würden, wo mal ein Helmut Kohl oder ein Helmut Schmidt die Regierungsverantwortung in Deutschland hatte, da waren wir bei den Wahlergebnissen bei 48% und geben uns nicht mit 20% zufrieden. Dann müssen wir auch nicht über andere Parteien reden.
Was halten Sie denn von der Brandmauer?
Ich wusste, dass diese Frage kommt und ich sage den Leuten auf der Straße auch, weil diese Frage kommt ganz oft, wäre ich vor 20 Jahren in die Politik gegangen, dann hätte ich mir niemals darüber Gedanken gemacht, mit welcher Partei ich koaliere und mit welcher nicht, sondern ich würde so eine gute Politik versuchen zu machen, dass ich die absolute Mehrheit bekomme. Die Zeiten haben sich geändert, auch was das Thema Brandmauer betrifft. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die Angst haben, dass irgendwas zurückkommt. Und sicherlich bekleckert sich die AfD nicht mit Ruhm, wenn immer wieder irgendwelche Leute in ihrer Partei Sprüche raushauen, die man wirklich maßgeblich auch als rechtsradikal bezeichnen darf. Mhm. Wenn sie das ändern wird und vielleicht sich auch von diesen ein oder anderen Menschen trennen würde, die dafür sorgen, dass eben dieses Bild in der Öffentlichkeit gemalt wird und von den Kritikern an den Pranger gestellt wird, was ja auch nicht verkehrt ist, dann wird die AfD vielleicht auch noch mehr an Glaubwürdigkeit gewinnen. Ich bin eher ein Freund davon, mich klar zu positionieren für das, was ich denke und fühle. Ich muss nicht das tun, was andere tun. Ich finde aber, jedes Mal, wenn wir negativ über die AfD reden, und ich spreche jetzt bewusst nur über die AfD, dann bekommt sie 0,1% Wählerstimmen. Anstatt vernünftig die Themen zu benennen, wenn unsere Regierungsparteien vernünftig arbeiten würden und mehr auch an Glaubwürdigkeit arbeiten würden, dann bräuchte man sich doch nicht über Brandmauern zu unterhalten.
Also hat auch die AfD ein Glaubwürdigkeitsproblem, Ihrer Meinung nach?
Die AfD hat den großen Vorteil, die müssen keine Wahlwerbung machen. Die hängen zwar ihre Wahlplakate auf, aber die kriegen ihre Stimmen, ob der Kandidat bekannt ist oder unbekannt ist. Ja, ich spreche ja mit Leuten auf der Straße und sage immer, wenn sie mir von der AfD erzählen, dann sage ich immer, wisst ihr eigentlich, wer das Bundestagsmandat gewonnen hat in diesem Bezirk? Den Gewinner sieht man aber in diesem Bezirk nicht. Und das ist natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich sage, mich seht ihr seit 1. Mai jeden Tag auf der Straße. Mich könnt ihr auch anfassen, weil ihr seht mich seit über 30 Jahren in der Arche. Das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied. Aber die AfD muss eigentlich nichts tun. Da muss ich keine Kandidatin auf die Straße stellen, weil die leben letztendlich von den Fehlern. Und da nehme ich mich jetzt mit ein, weil ich ja Mitglied der CDU bin. Die leben von unseren Fehlern. Und würden wir weniger Fehler machen, dann müssten wir uns keine Sorgen machen, wie das Wahlergebnis ausgeht.
Aber wie könnten wir diesen Knoten lösen, zu sagen, ja, vielleicht geht doch mal die CDU und die AfD aufeinander zu?
Also ich würde mal sagen, das Wichtigste, was wir machen sollten, ist nicht quatschen, sondern machen. Mhm. Also gute Politik für den Bürger abholen. Ich bin ein großer Freund von Bürgerräten, so wie es sie in der Schweiz gibt, wo man mit den Bürgern nicht nur darüber redet, was in der Nachbarschaft los, welche Laterne ist kaputt, sondern auch über die Themen, wo die Nachbarn auch mal sagen können, das muss Politik auch bewegen, darüber muss Politik reden. Und dann würde so ein Glaubwürdigkeitsproblem nicht mehr da sein. Und in dem Verhältnis mit anderen Parteien immer nur darüber zu reden, was sie falsch machen und negativ machen. Ja. Ich weiß noch, als der Bundeskanzler im Wahlkampf war, also Friedrich Merz, hatte gesagt, der Grund, uns zu wählen, ist das Versagen der Ampel. Das ist für mich keine Politik. Ja, das ist für mich kein...
Das nicht ist letztendlich Richtige. Auch die Politik der AfD gerade dann. Ja, das Versagen der anderen. Deswegen
Im Prinzip, aber die anderen sollten vielleicht nicht versagen, sondern die anderen sollten es richtig machen. Und jeder sollte für seine Werte kämpfen. Und wenn er von seiner Partei überzeugt ist, dann muss er sich nicht mit den anderen so stark auseinandersetzen. Klar, wenn es um die Frage der Enteignung geht, habe ich auch meine Meinung. Da muss man mal einen Taschenrechner nehmen und rechnen. Oder wenn es um Dinge gibt, wo man auch die AfD sagt Dinge, wo ich sage, okay, jetzt gleich alle abschieben. Ich übertreibe mal ein bisschen, was die Leute zu mir sagen. Es gibt ja auch ein Völkerrecht. Das geht jetzt alles nicht so über Nacht und es kostet auch alles Geld und das muss auch irgendwo woher kommen. In letzter Instanz kochen alle am Ende des Tages nur mit Wasser. Ja, und da muss man eben gucken, wie weit man das Wasser zum Kochen bringt und wie man es, da sind auch gute Vorschläge, auch bei den Linken, auch bei der AfD, auch bei der SPD, auch bei den Grünen. Und in der Bibel steht, prüfet alles und das Beste behaltet. Und das gilt für mich.
Das ist ein gutes Motto, ein guter Schlusssatz auch, würde ich sagen. War ein sehr interessantes Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Wer uns weiterhin unterstützen möchte, kann das hier gerne mit einem Follow tun. Weitere Infos finden Sie auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank und einen schönen Tag, Abend, wann auch immer Sie uns zuschauen. Auf Wiedersehen.